ARD.
We do not want to see a continuation.
Wir wollen nicht, dass Russland sich weiter so gefährlich verhält, egal ob absichtlich oder nicht. Wir sind dazu bereit, unsere NATO-Verbündeten vollumfänglich zu beschützen. Wenn wir ein feindliches Manöver befürchten, machen unsere Piloten deshalb das, wofür sie ausgebildet werden. Wir planen und trainieren für solche Fälle und das funktioniert.
NATO-Generalsekretär Rutte richtet eine deutliche Warnung an Russland. Das Bündnis duldet keine Luftraumverletzungen.
Frankreich und andere Länder erkennen einen Staat Palästina an. Wie reagiert Israel jetzt?
In New York beginnt die Generaldebatte der Vereinten Nationen, überschattet von vielen Konflikten.
Trotz des Krieges, orthodoxe Juden pilgern in die Ukraine. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Inken Henkel. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 23. September um 16 Uhr. Wir haben es gerade gehört, die NATO richtet eine deutliche Warnung an Russland. In Brüssel hat der NATO-Rat getagt, auf Antrag von Estland, denn das Land gibt an, russische Kampfflugzeuge seien am letzten Freitag für 12 Minuten in den estnischen Luftraum eingedrungen. Moskau bestreitet das zwar, aber das westliche Bündnis nimmt den Fall ernst. Gerade vor dem Hintergrund, dass erst vor einigen Tagen fast 20 russische Drohnen in den Luftraum von Polen eingedrungen sind.
Ja, und deshalb haben die Vertreter der 32 NATO-Staaten heute Vormittag beraten, nach Artikel 4 des NATO-Vertrages. Generalsekretär Rutte ist anschließend vor die Presse getreten und hat deutlich gemacht, dass das Bündnis bereit ist, seine Mitglieder jederzeit zu beschützen und sich auch nicht davon abbringen lässt, die Ukraine weiter zu unterstützen. Wenn man ein feindliches Manöver durch Russland befürchte, dann würden die Piloten das machen, wofür sie ausgebildet seien. Damit lässt Rutte aber offen, wie konkret die NATO auf weitere Luftraumverletzungen antworten wird. Dazu unser Brüssel-Korrespondent Thomas Spickhofen.
Auf die Frage, ob dies auch den Abschuss von Flugzeugen bedeute, die in den NATO-Raum eindringen, sagt Rutte, dies müsse immer direkt in der Lage entschieden werden und der NATO-Oberbefehlshaber habe alle Mittel und Autorität dazu. Im Fall der russischen Kampfflugzeuge im Luftraum von Estland habe keine unmittelbare Bedrohung bestanden. Deshalb sei es richtig gewesen, die russischen Maschinen durch NATO-Flugzeuge wieder aus dem Luftraum heraus zu eskortieren.
Das klingt ja erstmal nach einer besonnenen Reaktion, oder?
Ja, das würde ich auch so sagen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte heute früh im Handelsblatt auch vor zu scharfen Tönen gewarnt. Trotzdem bleibt ein Abschuss eindringender Flugzeuge als Option im Raum. Und mein Kollege Markus Schubert hat heute früh auf NDR Info den Militärexperten Helge Adrians von der Stiftung Wissenschaft und Politik gefragt, ob ein solcher Abschuss überhaupt möglich ist.
Technisch ist es grundsätzlich möglich und auch haben die Flugzeuge die Möglichkeit der Selbstverteidigung. Ob es politisch allerdings klug ist, so etwas zu tun, das sei jetzt einmal dahingestellt. Was wir sehen ist, Russland kreiert ein Dilemma. Mhm. Wenn wir nichts tun, gelten wir als schwach. Und tun wir zu viel, gelten wir als Aggressor.
Man fragt sich ja auch, was bezweckt Moskau eigentlich mit diesen Provokationen? Auch dazu wurde der Fregattenkapitän Helge Adrians befragt.
Das, was Russland tut, kann man bereits seit über 10 Jahren mitverfolgen. Wir bezeichnen es hier im Westen meist als hybride Kriegsführung. Ich finde den Begriff allerdings nicht gut, weil er einen komplexen Sachverhalt mit einem Fachwort beschreibt. Was besser passt und auch als Begriff in Russland gebraucht wird, ist Informationskriegführung. Dies dient, wie bereits in Medien oft diskutiert, erstens des Testens der Reaktionsbereitschaft, militärisch wie politisch. Danach möchte Russland die öffentliche Meinung beeinflussen. Und es geht, wie gerade eben gesagt, um das Herbeiführen eines Dilemmas.
Ich hoffe, alle Beteiligten bewahren die Nerven. Massenhaft verletzt wird ja schon seit Jahren der Luftraum über der Ukraine. Auch heute Nacht gab es wieder Angriffe. Was wissen wir darüber?
Die ukrainische Luftwaffe berichtet, dass Russland mit 115 Drohnen und 3 Raketen angegriffen hat. 2 Zivilisten sind dabei gestorben, und zwar im Süden des Landes, in der Region Saporischschja und in der Nähe der Hafenstadt Odessa. Viele Flugkörper konnten aber auch abgefangen werden. Russlands Verteidigungsministerium wiederum meldet, die Luftabwehr habe 69 ukrainische Drohnen zerstört.
UNO-Experten haben Russland heute vorgeworfen, ukrainische Zivilisten systematisch zu foltern. Was ist denn das für ein Bericht?
Ja, der stammt vom Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen. Ermittler haben mehr als 200 Zivilisten befragt. die seit Ausbruch des Krieges in russischer Haft saßen und dann freigelassen worden sind. Und mehr als 90% haben geschildert, dass sie während der Gefangenschaft Folter oder Misshandlungen ausgesetzt gewesen waren. Sie berichten von schweren Schlägen, von Elektroschocks oder Scheinhinrichtungen. Der Bericht dokumentiert auch Fälle von Folter und Misshandlung durch ukrainische Behörden. Allerdings sollen dies weniger Fälle gewesen sein.
Dann mal zu unserem zweiten großen Schauplatz, dem Nahen Osten. Gestern Abend haben ja Frankreich und ein paar andere Länder einen palästinensischen Staat anerkannt. Wir haben heute früh und auch gestern schon darüber berichtet. Die Frage ist, Thorsten, was passiert denn jetzt?
Ja, und die ernüchternde Antwort ist zunächst einmal gar nichts. Voraussetzung, damit ein solcher Staat irgendwann einmal real werden könnte, ist ja erst überhaupt mal ein Waffenstillstand. Und der ist nicht in Sicht. Die Hoffnung der Länder, die Palästina jetzt als Staat anerkannt haben, also neben Frankreich auch Großbritannien, Kanada, Portugal und andere, ihre Hoffnung ist, dass von außen eine neue Dynamik in den Nahostprozess kommt. So hat es auch der ägyptisch-deutsche Politikwissenschaftler Asiem El-Difraoui formuliert, ein Experte für die arabische Welt. Er sagte auf NDR Info:
Zumindest bringt es wieder neue Dynamik in diesen so schwierigen Konflikt zwischen Palästina und Israel. Und das war natürlich auch die Idee des französischen Präsidenten. Macron hat gestern in einer großen Rede, die er selbst als historisch bezeichnet oder den Moment als historisch bezeichnet, Palästina als Staat anerkannt. Es scheint eine Dynamik reinzukommen. Die Israelis sind strikt dagegen natürlich. Netanyahu hat gesagt, er wird Teile der Westbank, wenn es sein muss, annektieren oder zumindest steht diese Drohung im Raum. Aber es ist für Israel auch nicht ganz leicht, dies zu machen, weil dann würden zum Beispiel die berühmten Abrahams-Übereinkunft, also der Frieden mit zahlreichen arabischen Staaten, unter anderem sehr reichen Golfstaaten, würde dieser Frieden vielleicht auch zusammenbrechen. Deshalb ist Israel im Moment auch in einem Dilemma und muss sich irgendwas einfallen lassen.
Hat Israels Premierminister Netanyahu heute eigentlich auf die Ereignisse von gestern Abend reagiert?
Nein, die Israelis feiern in diesen Tagen ja das jüdische Neujahrsfest. Aber, wir haben es eben schon gehört, Israels Regierung lehnt einen eigenen Palästinenserstaat strikt ab. Das hat sie in den vergangenen Tagen schon deutlich gemacht. Ob sie aber die jetzt ausgesprochenen Anerkennungen einfach nur an sich abprallen lässt oder Gegenmaßnahmen ergreifen wird, also Annexionen im Westjordanland, das ist nicht klar. Und das wird auch von einem Gespräch Netanyahus mit US-Präsident Trump Ende der Woche abhängen, denn ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten wird Israel nichts unternehmen.
Und was gibt's Neues aus dem Gazastreifen?
Israels Armee rückt da weiter vor, immer tiefer in die Stadt Gaza hinein. Unser Israel-Kollege Jörg Poppendick teilt uns mit, dass die Offensive schneller vorankommt als vom Militär erwartet. Immer mehr Palästinenser suchen Schutz in anderen Orten. Sie verlassen Gaza. Nach Medienberichten sollen rund 640.000 Einwohner geflohen sein von 1 Million, die sich vor der Offensive dort aufgehalten haben.
Um das Thema Palästina geht's auch in New York. Da hat die Generaldebatte der Vereinten Nationen angefangen. Zum Auftakt hat Generalsekretär Guterres mahnende Worte gesprochen. Er hat die Teilnehmer gefragt: Wofür wollen wir uns entscheiden? Eine Welt voll roher Gewalt oder eine Welt, in der Recht gilt? Eine Welt der Eigeninteressen oder eine Welt, in der Nationen zusammenfinden? Eine Welt, in der Macht über dem Gesetz steht oder eine Welt mit Rechten für alle?
Ja, jetzt kommen Vertreter aller UN-Staaten zu Wort. Einige Tage könnte das gehen und als einer der ersten wird US-Präsident Trump sprechen, aber erst nach unserem Redaktionsschluss.
Und Bundesaußenminister Wadephul ist auch in New York. Er hat vor Beginn der Sitzung ein Statement abgegeben und zwar zum Iran. Thorsten, was ist denn da zu erwarten?
Wadephul hat angekündigt, dass Deutschland, Großbritannien und Frankreich einen letzten Versuch unternehmen wollen, den Iran im Streit über sein Atomprogramm zu Zugeständnissen zu bewegen. Im Laufe des Tages ist ein Treffen mit dem iranischen Außenminister geplant. Lenkt das Land nicht ein, dann treten Ende der Woche automatisch UN-Sanktionen gegen das Regime in Teheran in Kraft. Wadephul selbst sagt aber auch schon, die Aussichten auf eine Verständigung, die seien außerordentlich gering. Ziel ist es, zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen produziert.
Zum Abschluss blicken wir jetzt nochmal in die Ukraine, und zwar in die Stadt Uman im Zentrum des Landes, ungefähr 200 Kilometer südwestlich von Kiew. Die Stadt ist zurzeit voller Pilger, denn bis morgen geht das jüdische Neujahrsfest. Und aus diesem Anlass reisen viele Juden, die der mystischen Strömung des Chassidismus anhängen, in diese Stadt. Trotz des Kriegs in der Ukraine und trotz der Warnung der Behörden, dass sie nicht für die Sicherheit der Ankommenden garantieren können.
Unser Kollege Florian Kellermann hat jüdische Pilger begleitet. Hier ein Auszug aus seiner Reportage.
Shimon hat sich gerade die Haare am Hinterkopf ganz kurz schneiden lassen. Ein mobiler Friseurstand mitten auf der Straße, in der Fußgängerzone. Die rotblonden Schläfenlocken ließ er unangetastet. Nun ist der junge Israeli bereit für den Trubel auf den Straßen von Umain, einer kleinen Stadt in der Ukraine.
It's very, very nice. It's very fun. I'm enjoying very much. Like you see, a lot of people walking in the streets.
Es ist sehr schön hier. Es macht so viel Spaß. So viele Leute auf der Straße, die beten. Es gibt kostenloses Essen. Das ist ein heiliger Ort. Das spürt man. Man hat ein gutes Gefühl hier. Ich denke, ich werde jetzt jedes Jahr kommen.
I think I'll do it every year. That's what I think.
Shimon Großmann ist zum jüdischen Neujahrsfest nach Umain gekommen, zu Rosh Hashanah. Denn in Umain ist Rabbi Nachman begraben. Rabbi Nachman sagt, wer bei mir ist an Rosh Hashanah, wird das ganze Jahr über glücklich sein. Es wird mir besser gehen, mindestens ein bisschen besser.
Doesn't matter what, even a bit better. To be better.
Rabbi Nachman war ein Geistlicher. Im 18. Jahrhundert begründete er eine Richtung des Chassidismus, jener jüdischen Strömung, in der Mystik, Musik und Tanz eine wichtige Rolle spielen und die ständige persönliche Beziehung zu Gott. Sie will Shimon spüren und dafür hat er die beschwerliche Reise auf sich genommen. 33 Stunden. Flüge in die Ukraine gibt es derzeit nicht, wegen des russischen Angriffskriegs. Die Pilger sind in diesem Jahr vor allem nach Warschau und Bukarest geflogen, von dort mit Zügen und Bussen weitergereist. Es ist schon das vierte jüdische Neujahrsfest, das während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stattfindet. Für alle Pilger gäbe es ausreichend Platz in den Luftschutzräumen, versichern die Veranstalter. Sollte Russland Umain ausgerechnet jetzt angreifen?
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Inken Henkel und bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.